HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Rund ein Jahr ist es her, genau am 4. August letzten Jahres, da wurde die Stadt Beirut zutiefst erschüttert. Im wahrsten Sinne mit einer heftigen Explosion im Hafen. Feuerwerkskörper, die in der Nähe lagerten, waren bei Schweißarbeiten in Brand geraten. Durch das Feuer sind riesige Mengen Ammoniumnitrat in einem Lagerhaus explodiert. Mehr als 200 Menschen starben, Tausende wurden verletzt. Nicht nur der Hafen, die ganze Stadt wurde nachhaltig beschädigt. Heute, rund ein Jahr nach der Katastrophe, sind die Hintergründe der Explosion noch immer nicht restlos aufgeklärt. Der Schutt in Libanons Hauptstadt ist zwar weitgehend zusammengeräumt, viel mehr ist aber noch nicht geschehen, berichtet Björn Blaschke.
Sara Maria sucht nach ihrem Federmäppchen. Die Schulen sollen bald wieder öffnen. Dafür will sie vorbereitet sein. Das war vor einem Jahr. Aber wo Sara Maria auch guckte, sie fand ihr Federmäppchen nicht. Es musste irgendwo sein, zwischen Scherben, geborstenem Holz und Ziegelsteinschutt. Zwischen all den Trümmern, die übrig waren von Fensterscheiben, Schränken, Tischen, Stühlen, Wänden. Auch am 4. August 2020 hatte Sara Maria gerade mit ihrer Mutter über das neue Schuljahr gesprochen.
Plötzlich haben wir ein komisches Geräusch gehört und dann flog alles in die Luft. Danach überall Staub. Als ich zu mir kam, war von der Wohnung nicht mehr viel übrig. Alles zerstört. Ich hatte in wenigen Sekunden mein Leben noch einmal gesehen. Das Leben, das ich fast verloren hätte.
Heute ist Sara Maria wieder einmal in der Pasteurstraße im Beiruter Stadtteil Jemaise. Mit ihren Eltern räumt die 15-Jährige das Apartment auf, das sie bis zum 4. August 2020 bewohnten. Sara Maria redet so wenig wie möglich über das, was damals passierte.
Ich will es nicht. Ich versuche mich manchmal zu öffnen, aber ich will nicht so richtig darüber sprechen. Ich öffne mich nicht gerne. Ich will es in der Vergangenheit lassen. Ich will mich nicht wieder für das öffnen, das an dem Tag passiert ist. Dann bekomme ich Albträume und kann nicht schlafen.
Die Explosion, die Beirut vor einem Jahr erschütterte, war eine der gewaltigsten der Weltgeschichte. Fast 3000 Tonnen Ammoniumnitrat gingen in die Luft. Die Rauchwolke, die danach wie ein Atompilz in den Himmel über Beirut stieg, wurde ungezählte Male mit Handys fotografiert oder gefilmt. Die Bilder lassen die Folge der Explosion nur erahnen. Fast 220 Tote, mehr als 6500 Verletzte, zehntausende Häuser und Wohnungen beschädigt oder ganz zerstört. Der Hafen heute. Es herrscht wenig Betrieb, wohl auch, weil hier kaum Schiffe anlegen. Die meisten Containertransporter laufen Tripolis im Norden des Libanon an, weil sie dort be- und entladen werden können. Nur manchmal ertönt in Beirut das Warnsignal, wenn sich einer der vier noch funktionierenden Kräne in Bewegung setzt. 12 weitere wurden durch die Explosion vor einem Jahr beschädigt. Ersatzteile sind teuer. Von dem Krater, den das explodierte Ammoniumnitrat hinterließ, ist nichts zu sehen. Der Kai, auf dem das Lager mit den Chemikalien stand, wurde einfach weggerissen. Sofort bahnte sich das Meer seinen Weg und füllte den Krater. Um das Getreidesilo, vor einem Jahr tausendfach fotografiert, weil es wie ein Mahnmal neben dem Explosionsort stehen blieb, wurde eine Sicherheitszone eingerichtet, sagt Joe Saab, neuer Direktor für Planung und Projekte.
Es neigt sich zur Seite, weil die Hälfte der Säulen unter dem Silo zerstört wurden. Darum knickt das Gebäude langsam weg. Über 2 bis 3 Millimeter jeden Tag. Vielleicht mehr. Das ist viel. Ob ich erwarte, dass das Silo wegsackt? Ja, jederzeit. Jederzeit.
Yes, at any time. At any time.
Schiffe, die die Druckwelle kentern ließ, liegen Kiel oben im Hafenbecken. Überall Trümmerberge, Metallträger, verbogene Zäune und Autoreste ragen aus Betonbrocken heraus. Container sind verbogen, als hätte eine Faust eine Softdrinkdose zerdrückt. Nur die Straßen sind sauber.
Wir schieben alle Trümmer zusammen. Da, hier und dort, in allen Hafenbereichen. Und die französische Regierung will eine Firma das alles säubern lassen. Die haben schon ihre Pläne. Für die Trümmer, das Metall, alles, was die Explosion zerstört hat. Und sie werden bald mit den Reinigungsarbeiten beginnen.
In der Pasteurstraße im Beiruter Stadtteil Jemaise, nur einen Steinwurf entfernt vom Hafen von Beirut, schließt Sarah Maria die Tür zu ihrem Zimmer auf.
Das war komplett zerstört. Mein Bett stand da drüben. Dann hat die Druckwelle der Explosion den Fensterrahmen herausgerissen. Er ist in den Raum geflogen, genau wie die Matratze und viele andere Sachen.
Heute sind ihr Bett, ein Tisch und anderes Mobiliar, das am 4. August des vergangenen Jahres heil blieb, in der Mitte des Raumes zusammengeschoben. Plastikplanen darüber, Schutz vor den Handwerkern. Nabil Assi, Sarah Marias Vater, erzählt, dass er erst neulich einen Glaser kommen ließ mit neuen Fenstern, dann Anstreicher, die die Wände tünchten. Die zerstörerische Explosion machte Nabil Assi und seine Familie obdachlos, sowie 300.000 andere Menschen. Viele wohnen bis heute in einer Notunterkunft oder bei Verwandten oder Freunden. Die Familie Assi hat in einem anderen Stadtteil ein kleines Apartment gemietet.
Ein Jahr ist es jetzt her und wir renovieren noch immer, bauen um. Wir hatten viele Probleme, die auch längst nicht gelöst sind. Wir haben noch einiges vor uns, nach einem Jahr. Und so geht es weiter.
Langsam geht es weiter, wie Nabil bei einem Rundgang durch die Wohnung in der Pasteurstraße sagt. Er und seine Frau können sich nur an den Wochenenden und an Feiertagen um die Sanierung kümmern. Ansonsten müssen sie von morgens bis abends arbeiten, im eigenen Computergeschäft, mit dem sie nur wenig verdienen.
Sie kennen den Dollarpreis. Wir müssen Gehälter zahlen. Und wir nehmen in unserem Geschäft nur libanesische Lira ein. Also die Last ist groß.
Die Last, die die Menschen im Libanon zu tragen haben, sie ist ein Geflecht aus Misswirtschaft, Korruption und einem verkrusteten politischen System. Das basiert im Kern auf einer jahrzehntealten Regel, die besagt, dass ein Christ Staatspräsident des Libanon sein muss, ein Sunnit Regierungschef, ein Schiit Parlamentspräsident. Dieser strenge Proporz hat dazu geführt, dass zwei Dutzend wichtiger religiös-politischer Führer einander ständig Geschäfte zuschachern. Die Gewinne streichen sie für sich ein, an der Staatskasse vorbei. Sie versuchen, ihre Gefolgsleute an sich zu binden, indem sie ihnen Posten im öffentlichen Dienst zuschieben, Stipendien oder Krankenhausaufenthalte zahlen. Nabil sagt, jeder Führer hat seine Klientel. Gleichzeitig versucht das Establishment immer wieder, die Landsleute zu schröpfen. Das führte im Herbst 2019, weniger als ein Jahr vor der Explosion am 4. August, zu Protesten. Khalil, der Bruder von Sarah Maria, war dabei. Der 19-Jährige erinnert sich gut daran, was die Proteste auslöste.
Sie wollten ein neues Gesetz erlassen, das eine Steuer auf Internettelefonie vorsah. Ich habe das mitbekommen und dachte, am nächsten Morgen seien die Proteste vorbei. Aber dann wurde es etwas Größeres. Und auch ich bin auf die Straße gegangen, bis die Regierung zurücktrat. Aber wie immer, die eine Regierung geht, die andere kommt. Und die Macht bleibt bei jemandem dahinter, der mächtiger ist.
Die Krise im Libanon geht tief und besteht aus vielen Krisen, sagt der Finanzexperte der Byblos Bank, Nassib Robril.
Wir hatten eine Wirtschaftskrise, eine Finanzkrise und eine Währungskrise vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Und dann kam die Explosion im Hafen von Beirut dazu.
Die Explosion des Ammoniumnitrats im Hafen von Beirut zeigte, wie erstarrt das System des Libanon ist. Der damalige Regierungschef Hassan Diab reichte seinen Rücktritt ein. Das machte die Neubildung eines Kabinetts nötig. Aber bis heute fand sich kein Politiker, der eine neue Regierung bilden konnte. Zwei Kandidaten scheiterten. Sie wollten Expertenregierungen berufen, Minister, die Spezialisten in ihrem Ressort sein sollten, gleich welcher Religion sie angehören. Das boykottierten Teile des Establishments. Jetzt ist der dritte designierte Regierungschef an der Reihe, Najib Mikati, ein Milliardär, der für seine Klientelwirtschaft im Libanon verschrien ist. Aber ein neues Kabinett sei die Voraussetzung für einen Weg aus der Krise, so Finanzexperte Robril.
Die politischen Parteien zanken sich, statt ein neues Kabinett zu bilden. Wir brauchen aber eine Regierung, die lokal und international glaubwürdig ist, die einen umfassenden Reformplan für die Wirtschaft und für öffentliche Kassen entwirft, eine, die die öffentlichen Finanzprobleme angeht, die monetäre Situation und die sozialen Bedingungen. Und dann muss die neue Regierung den Reformplan nehmen und um Hilfe bitten beim Internationalen Währungsfonds.
Bisher weigert sich die internationale Gemeinschaft, dem Staat Finanzhilfen zu schicken, droht sogar mit Sanktionen. Denn während die Führer des Libanon jahrzehntelang in die eigene Tasche wirtschafteten und ihr Geld ins Ausland überwiesen, führten sie den Staat in den Bankrott. Er kann keine Auslandsschulden abtragen, musste Subventionen für Benzin, Diesel oder Gas streichen. Die Staatsreserven sind fast aufgebraucht. Die Devisen werden immer weniger, auch weil niemand mehr Geld in den Libanon bringen will. Gleichzeitig müssen die meisten Waren im Ausland gekauft werden, weil im Land kaum etwas produziert wird. Gezahlt werden Importe aber in Euro oder Dollar. Das alles spüren die Menschen täglich aufs Neue, wenn sie den Wert der libanesischen Lira sehen. Jahrzehntelang bekamen sie für einen US-Dollar konstant 1.500 Lira. Heute müssen sie auf dem Schwarzmarkt für einen Dollar mehr als 20.000 Lira hinblättern. Die 15-jährige Sara Maria, die mit ihrer Familie zum Aufräumen der Wohnung in die Pasteurstraße gekommen ist, wirkt verzweifelt.
Ich weiß nicht, ob es noch schlimmer werden kann. Ich glaube aber nicht, dass es bald besser wird. Jeden Tag wird der Dollar teurer. An einem Tag kostet der Dollar 20.000 libanesische Lira, dann 23.000, dann wieder 21.000 und jetzt ist er wieder 23.000 Lira wert. Oder 22.000, ich weiß es nicht. Jedenfalls sehr instabil.
Der Währungsverfall geht mit einem Preisanstieg einher. Medikamente sind Mangelware, genau wie Treibstoff. Deshalb stehen die Libanesen oft stundenlang in Warteschlangen, bevor sie ihre Autos betanken können. Das Stromnetz funktioniert nur wenige Stunden am Tag, weil die Kraftwerke keinen Diesel bekommen. Selbst die Generatoren von Krankenhäusern stehen zum Teil still, weil nicht genügend Brennstoff da ist. Nahrungsmittel sind, laut Weltbank, im Libanon so teuer wie in keinem anderen Land des Nahen Ostens. Und, ebenfalls laut Weltbank, mehr als die Hälfte der etwa 7 Millionen Menschen im Libanon leben mittlerweile an oder unter der Armutsgrenze. Sara Maria steht in der halbsanierten Wohnung in der Pasteurstraße und wünscht sich einen harten Schnitt.
Ich will, dass alle alten Parteien verschwinden, genau wie die Politiker. Wir brauchen eine neue Generation, eine mit Leuten, die wissen, was sie tun. Der Wirtschaftsminister sollte Wirtschaft studiert haben, damit er weiß, was er tun muss. Und er sollte nicht auf Leute hören, die ihm sagen, was er tun soll. Er muss wissen, was zu tun ist.
Sara Marias Vater, Nabil, ist runtergegangen auf die Pasteurstraße, um an einem Kiosk Tee zu kaufen. Die Straße ist sauber. Von dem Schutt und den Scherben, die hier noch vor einem Jahr lagen, ist nichts mehr zu sehen. Genauso wenig wie von den Nachbarn.
Viele von ihnen sind noch nicht zurückgekehrt. Das Gebäude dort zum Beispiel ist fast noch leer. Nur in einem wohnen wieder alle Familien. Es ist traurig. Die Explosion hat die gesamte Nachbarschaft betroffen.
Die Nachbarschaftshilfe war nach der Explosion groß. Über Wochen strömten jeden Tag Dutzende Freiwillige in die Pasteurstraße und die anderen Gassen von Jemaise. In kleineren Grüppchen räumten sie Trümmer beiseite, andere verschenkten Wasser und Lebensmittel. Dutzende libanesische und internationale Nichtregierungsorganisationen bauten Informationsstände auf. Das weiße Zelt des Ground Zero Relief Committee steht noch da, ist aber verschlossen.
Hallo. Hallo.
Das Committee arbeitet heute hauptsächlich in einem Gebäude, nicht weit entfernt von der Pasteurstraße, aber ebenfalls im Hafen von Beirut. Maya Segrini ist die Leiterin. Sie sagt, ihre Leute, Ingenieure und Ärzte, hätten seit August 2020 viel geleistet. Für mehr als 600 Häuser habe das Committee den Schaden festgestellt und Die Freiwilligen ihrer NGO verteilten Kleidung und Lebensmittel nicht nur in Beirut.
Denn Menschen in allen Regionen des Libanon brauchen jetzt Hilfe, insbesondere wegen der Wirtschaftskrise, wegen Corona und wegen der Arbeitslosigkeit. Nicht nur Beirut braucht Hilfe, sondern der ganze Libanon.
Wer immer Hilfe brauche, dürfe sich an sie wenden. Gleichzeitig macht Maya Segrini Werbung für ihre Partei. Sie gehört zu den Force Libanaise, einer nationalistischen Christenpartei, geführt von Samir Jaja. Der war Milizenführer während des libanesischen Bürgerkrieges und gehört heute zum politischen Establishment seines Landes. Segrini stellt es anders dar.
Wir sind die Opposition. Es ist allen bekannt, dass wir keine Ämter übernehmen. Sie haben uns Ministerien angeboten, aber wir haben die Macht abgelehnt. Jeder weiß, dass unsere Partei in der Opposition ist. Wir der Ursprung der Revolution sind.
Aber keiner der 14 Parlamentarier der Force Libanaise legte nach der Explosion sein Mandat nieder. Selima Sayer ist stellvertretender Vorsitzender der Kataib, einer ebenfalls christlich-nationalistischen Partei. Er führt durch das Parteigebäude, einer Villa aus französischer Mandatszeit mit Blick auf den Hafen von Beirut. Der Generalsekretär der Kataib kam hier in seinem Büro vor einem Jahr durch die Explosion ums Leben. Sayer erklärt, dass die drei Volksvertreter der Kataib danach ihre Mandate niederlegten, aus Protest gegen die Unfähigkeit der Volksvertretung, der Regierung und des Präsidenten. Verantwortlich für den politischen Stillstand des Libanon und die Wirtschaftskrise macht Sayer eine Partei, die mit den Regierungen in Syrien und Iran verbündete Hezbollah.
Die Miliz. Andere sehen in ihr den Widerstand gegen Israel. Und wieder andere nennen sie Mafia. Egal, wie wir sie bezeichnen, die Hezbollah bleibt eine Kraft, die mehr Kontrolle hat als der libanesische Staat. Diese Partei ist Teil der korrupten Regierung und will den Status quo im Libanon erhalten.
Tatsächlich machte bei der letzten Parlamentswahl 2018 ein Großteil der Wählerschaft noch beim Erhalt des Systems mit. Sie wählte bis auf eine Kandidatin ausschließlich Mitglieder des Establishments in die Volksvertretung.
Heute hat sich die Stimmung geändert. Das Land ist fast bankrott, der Staat ist gescheitert, der Privatsektor liegt in den letzten Atemzügen. Es gibt nur eine Option, den Wandel. Dass alles so bleibt wie vorher und sich die gleichen politischen Parteien und Kräfte wieder zur Wahl stellen, geht nicht mehr. Denn die Folge wäre der sichere Tod.
Die Folgen wären dramatisch, sagen auch die, die ein Ende des etablierten libanesischen Systems fordern. Gleichzeitig werfen sie den Force Libanaise oder den Kataib vor, dass sie Opposition spielten. Ob im Parlament vertreten oder ausgetreten, so oder so seien sie in Wirklichkeit nur beleidigt, weil sie gerade zu wenig vom libanesischen Korruptionskuchen abbekämen. Wahre Oppositionelle seien sie nicht. Im Prinzip spielt jede etablierte Partei im Libanon Opposition. Die Hezbollah, die mächtigste Kraft im Lande, gibt vor, gegen Korruption zu kämpfen. Und die Amal-Bewegung, die mit der Hezbollah zusammenarbeitet, betont, dass sie schon lange für ein Ende des Konfessionsproporzes eintrete. Auch Amal-Parlamentarier Mohammed Al-Khawaja.
Im Libanon bleiben die Revolutionen aufgrund der konfessionellen Spaltung erfolglos. Jede Revolution bei uns beginnt als Aufstand und endet als konfessioneller Streit. Ebenso erfolglos sind die Staatsstreiche durch die Armee. Der einzige Weg zur Reform des politischen Systems im Libanon ist die Wahlurne, sind Wahlen.
Bis das Ende des konfessionellen Proporzes erreicht ist, könne es aber bis zu 20 Jahre dauern, so Khawaja. Neuwahlen, wie sie Kritiker nach der Explosion vor einem Jahr forderten, wollen seine Amal und die anderen Parteien um die Hezbollah keinesfalls. Auch das nährt den Verdacht, dass die etablierten Kräfte am alten System festhalten. Die Massendemonstrationen gegen die politische Verkrustung, die im Herbst 2019 begonnen hatten, sind verebbt. Manchmal kommt es noch zu kleineren, spontanen Protesten. Sie enden zumeist in gewaltsamen Zusammenstößen mit Sicherheitskräften. Khalil, der 19-jährige Sohn der Familie Assi, der mit seinen Eltern und seiner Schwester Sara Maria ihre Wohnung in der Pasteurstraße aufräumt, hatte einen triftigen Grund, nicht zu demonstrieren. Er musste für seinen Schulabschluss vor einigen Wochen lernen. Dass die vielen anderen Demonstrierenden von vor 2 Jahren nicht mehr auf die Straße gingen, habe jedoch einen anderen Grund.
It stopped because of one thing.
Es hörte wegen einer Sache auf, wegen Corona. Wenn es die Pandemie nicht gäbe, mit den strikten Gegenmaßnahmen, dann wären die Demonstrationen in den Straßen fortgesetzt worden. Denn ein großer Teil der Bevölkerung fühlt sich im Stich gelassen. Die Leute haben in den Banken Geld verloren. Manche haben durch die Explosion Angehörige verloren oder ihre Wohnung. Das Problem ist, wir können wegen Corona nicht demonstrieren. Glaub mir, wenn wir könnten, würden die Demos weitergehen, auch wenn ich nicht weiß, was wir erreichen würden. Denn 1 Jahr nach der Explosion wurden keine rechtlichen Schritte gegen die Verantwortlichen unternommen, was traurig ist.
In einem weitläufigen Gebäude neben dem Justizministerium hat die Anwaltskammer von Beirut ihren Sitz. Ihr Präsident ist Melhem Khalaf. Er findet es skandalös, dass die Ermittlungen zu den Hintergründen der Explosion nur schleppend vorangehen. Ja, es sitzen 18 Leute, unter anderem der ehemalige Hafendirektor, in Untersuchungshaft. Andere wurden vernommen. Noch immer sei aber ungeklärt, wem das Ammoniumnitrat gehörte und was genau es entzündete. Es gebe vorläufige Untersuchungsberichte US-amerikanischer, britischer und französischer Kriminalisten, doch die Abschlussberichte lägen noch nicht vor. Auch die Frage nach der politischen Verantwortung sei unbeantwortet, so Melhem Khalaf.
Es gibt die Absicht, den Untersuchungsprozess zu behindern. Gesetze werden auf besondere Weise ausgelegt. Man versucht, der Justiz Befugnisse zu entziehen und das Verfahren zu stören. Wer tut so etwas? Das sind all jene, gegen die ermittelt wird. Jede Person, die vorgeladen werden soll, versucht, die Sache zu verhindern.
Tatsächlich haben einzelne Politiker verhindert, dass der Untersuchungsrichter Kollegen von ihnen vernahm. Mehrfach wurde auch berichtet, dass der Nationale Sicherheitsrat, dem Staatspräsident Michel Aoun angehört, von der Chemikalie und der Gefahr, die von ihr im Hafen von Beirut ausging, wusste. Und keiner habe sich darum gekümmert. Der Präsident der Anwaltskammer weiß um den Vorwurf und sagt, er sei Gegenstand der Untersuchungen.
Es ist, als ob es ein komplettes System gibt, das sich davor zu schützen versucht, vor dem Ermittlungsrichter zu erscheinen. Das ist das, was wir in diesem Stadium sagen können.
Der Verdacht liegt nahe. Das System des Libanon, der Filz von Politik und Wirtschaft, führte zu einem kriminellen Schlendrian, der vielleicht die Explosion im Hafen von Beirut ermöglichte. Und jetzt, so Khalaf, gehe es darum, Gerechtigkeit durchzusetzen.
Wir werden einen langen Atem haben müssen, bis endgültige Urteile fallen. Wir gehen dieser Sache mit aller Ernsthaftigkeit nach, weil die Zukunft der Generation des Libanon mit diesem Fall zusammenhängt. Entweder Gerechtigkeit oder Zerfall. Entweder Gerechtigkeit oder Willkür. Entweder Gerechtigkeit oder Hoffnungslosigkeit. Entweder Gerechtigkeit oder Gott bewahre die Rache.
Bisher hat der Staat den wenigsten Menschen, die durch die Explosion vor einem Jahr ihre Wohnungen oder Häuser oder gar Verwandte verloren, geholfen. Auch die Assis gingen bisher leer aus. Einige Nichtregierungsorganisationen haben ihnen geholfen. Ansonsten haben sie das meiste selbst bezahlt.
Am Anfang gab es ein wenig Hilfe vom Staat. Die Regierung ließ die Armee aufräumen. Danach ist nichts mehr passiert. Keine weitere Hilfe. Nichts. Jetzt zahlen wir alles aus eigener Tasche. Ja, aus eigener Tasche.
Immerhin. Bis zum Ende des Jahres wollen sie wieder in ihre Wohnung in der Pasteurstraße ziehen. Gut $15.000 werden sie dann bezahlt haben, schätzt Nabil. Das aber, so seine Frau Magie, sei es der Familie wert.
Es ist mein Elternhaus. Ich wurde hier geboren, ich habe hier geheiratet. Ich habe meine Kinder hier aufgezogen. Darum wohne ich hier gerne.
Sie gibt deshalb auch gerne das Geld für die Sanierung der Wohnung aus. Magis Sohn Khalil wird wahrscheinlich zum Herbst den Libanon verlassen und im Ausland studieren. Im Libanon sehen die Assis für ihn keine Zukunft. Typisch für viele Libanesen. Ihrem Mann und sich will Magie jedoch Geborgenheit in den eigenen 4 Wänden bieten und vor allem ihrer Tochter. Sie hat noch einige Schuljahre vor sich, bevor sich ihre Zukunft entscheidet. Und Magie hofft, dass in ihrer Wohnung Sara Marias Albträume endgültig verfliegen. Hoffnung. Aber das Grauen bleibt. Im Hafen von Beirut, wo sich nur selten die vier noch funktionierenden Kräne mit einem Warnsignal in Bewegung setzen, lagern wahrscheinlich noch mehr gefährliche Stoffe. Das zeigen die Brände, zu denen es nach der Explosion im Hafen von Beirut kam. Und auch Joe Saab, einer der neuen Direktoren des Ports, sieht die Gefahr einer neuen Explosion nicht gebannt.
Es gibt noch Container, die mit gefährlichen Chemikalien beladen sind. Und die Armee sucht nach ihnen. Wir haben tausende Container, die noch geprüft werden müssen.
Wir haben tausende Container, die noch geprüft werden müssen.
Zurück in die Pasteurstraße. Über Beirut ein Jahr nach der Explosion im Hafen berichtete unser Korrespondent Björn Blaschke. Mein Name ist Liane Stahl und den Podcast zu dieser Sendung finden Sie auf unserer Internetseite hrinforadio.de und in der ARD Audiothek.